Ich bitte um den Segen der Predigt. Lieber Vater, wir bitten dich jetzt, dass du unser Herz öffnest, unsere Ohren öffnest, dass du dein Wort hineinsprechen kannst in unser Leben, dein Wort, das wir jetzt gerade brauchen für unseren Alltag, für unsere Situation. Und so bitten wir dich, dass du redest, dass wir hören können. Amen. Führe uns nicht in Versuchung. Um diese Bitte geht es heute und das ist eine ganz, ganz wichtige Bitte. Das können wir daran sehen, dass Jesus nicht beten lehrt, dass wir um unser Brot und unser Trinken beten sollen, sondern er bittet, er lehrt uns zu beten, dass wir um Bewahrung der Versuchung und Erlösung von dem Bösen zweimal was Ähnliches bitten sollen. Warum sagt er das nicht bei dem Brot? Wo wir denken, das ist doch so grundlegend wichtig, wenn ich kein Brot habe zum Essen, dann ist mir alles eigentlich ziemlich egal. Warum? Weil wenn wir nichts zu essen haben, wenn es uns in dieser Hinsicht viele Dinge mangeln im Leben, dann ist in uns etwas, dieses Hungergefühl und dann suchen wir dringend danach, dieses Bedürfnis zu stillen. Deswegen reicht eine Bitte, so wichtig das ist. Aber dann kommt etwas, wo Jesus zwei Warnlichter aufstellt und sagt, da habt ihr nicht sowas in euch so schnell drin, was anschlägt. Deswegen ist es wichtig, da genau hinzuschauen. Deswegen sagt er diese beiden Bitten, die ähnlich klingen und trotzdem ein bisschen unterschiedlich sind, dass er uns deutlich macht, hier seid ganz vorsichtig, hier seid ganz wachsam. Denn die Konsequenzen daraus sind verheerend, dass wir unsere ewige Seligkeit verlieren können, wenn wir das nicht beachten. Und deswegen legt Jesus an diese Stelle einen Schwerpunkt. Bevor wir starten, müssen wir noch etwas klären. Viele Menschen haben mit dieser Bitte ein Problem, weil sie sagen, führe uns nicht versuchen, was soll denn das? Diese Worte, an denen stören sie sich. Es ist nicht so gemein, dass wir Gott daran erinnern müssen, bitte, führe mich doch bitte nicht in Versuchung, ja? Denk doch mal dran. Sondern wir müssen uns klar machen, Gott führt niemanden in Versuchung. Wir haben das gerade gehört, ich lese uns nochmal diesen Vers. Wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Das heißt, was gemeint ist, lass nicht zu, dass etwas mir zu versuchen wird. Lass mir nichts zu versuchen werden. Hilf mir angesichts von Versuchungen und Prüfungen. Sei da bei mir. Hilf mir, dass ich nicht in Versuchung gerate. Das meint diese Bitte. Dass ich quasi einen großen Bogen um die Versuchung mache. Martin Luther soll mal gesagt haben, mit der Bitte um Vergebung, mit der fünften Bitte lege ich mich schlafen und mit der sechsten Bitte, mit der Versuchungsbitte, stehe ich morgens auf. Das heißt, es ist gut, abends den Tag Revue passieren zu lassen und zu überlegen, was war nicht gut an diesem Tag? Wo muss ich um Vergebung bitten? Gott oder vielleicht auch noch andere Menschen? Mit dieser Bitte gehe ich abends schlafen. Und mit der anderen Bitte stehe ich auf, wenn ich weiß, jetzt kommt es wieder auf mich zu. Viele, viele Dinge, dass ich dort bete, führe mich nicht in Versuchung, bewahre mich in der Versuchung. Es ist gut, so zu beten, denn alles, wirklich alles kann uns zur Versuchung werden. Was bedeutet eigentlich Versuchung? Versuchung bedeutet, dass ich zur Fall gebracht werden soll, dass ich wegkomme von Gott, dass ich wegkomme vom guten Weg auf den falschen Weg, dass meine Beziehung zu Gott zerstört wird und so weiter. Der Böse versucht uns. Und die Bitte ist so wichtig, weil wir so entsetzlich schwach sind. Ich weiß, wir sind stark. Wir können vieles leisten in unserem Beruf, in Hobbys, im Sport und so. Da strotzen wir manchmal so voll Kraft. Aber unsere Seele, die ist so entsetzlich schwach. Wie viele Menschen haben die Karriereleiter nach oben erklommen, aber sie können keinem Glas Alkohol widerstehen. Sie können keiner Frau oder beziehungsweise einem Mann widerstehen. Sie können Drogen oder Geld nicht widerstehen. Wir sind so entsetzlich schwach und wir täuschen uns oft, weil wir an vielen Punkten stark sind. Deswegen täuschen wir uns, dass wir an anderen Punkten schwach sind. Solche traurigen Geschichten kann man ständig in der Zeitung lesen von Promis, aber nicht nur von Promis, sondern von allen möglichen Menschen hören oder erleben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Denn alles, wirklich alles kann uns zur Versuchung werden. Beim Sport informiert man sich über seinen Gegner, über seine Schwächen, wie er angreift. gerade ein Boxer, der beobachtet den anderen ganz genau, damit er nicht unvorbereitet getroffen wird, sondern er schaut genau, wann schlägt er zu, damit ich mich da parieren kann, diesen Schlag. Und deswegen ist es wichtig, sich auch bewusst zu machen, was sind denn solche Formen? Wie werde ich denn angegriffen? Wie schaut denn so Versuchung konkret aus? Bei einem Gegner im Sport informiere mich. Aber so im Alltag mit Versuchung sind wir oft sehr uninformiert. Und deswegen ist es wichtig, die Möglichkeiten des Versuchers zu kennen und die Arten zu kennen. Es gibt zum Beispiel die offene und verborgene Art. Schon im Neuen Testament wird der Widersacher Gottes ganz unterschiedlich bezeichnet, vom Engel des Lichts bis hin zum brüllenden Löwen. Und in dieser Bandbreite befindet sich alles. Das heißt, der kann im frommen Gewand daherkommen. Und wir denken, ja, das kann ja gar nicht schlecht sein, wenn das vielleicht sogar ein Pfarrer sagt oder das so ganz fromm klingt. Bis hin zu Situationen, wo ich so Angst habe, dass ich denke, wenn alle das sagen, wenn alle das denken, dann traue ich mich nicht, dagegen zu sein oder anders zu leben. Wir haben eine ganz große Bandbreite, die offene und verborgene Art. Versuchungen können von innen und von außen kommen. Versuchungen kommen aus unserem eigenen Herzen. Sie kommen aus den Kräften und Trieben unserer Natur zum Beispiel. Ja, Jakobus schreibt hier, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Das heißt, durch das Fenster unserer Sinne, alles was wir erleben, nehmen wir viele Dinge auf. Und da steigen Gedanken ständig in unser Leben hinein. Versuchliche Gedanken. Und sie versuchen, unsere Gedankenwelt zu besetzen, um zu funktionieren. Und wenn wir diese Gedanken pflegen, dann stumpft unser Gewissen ab. Dann schlafen wir so langsam geistig ein. Und das wuchert immer weiter und weiter in unserem Leben. Und wir werden irgendwann immun gegen Gott und seinen Willen und seinem Einfluss. Es können auch ganz gute, ganz wichtige Dinge sein, die uns zur Versuchung werden können, die uns von Gott wegbringen können. Zum Beispiel, wir sind so beschäftigt in unserem Alltag, mit unseren Hobbys oder so überlastet in der Arbeit oder mit unserem Spaßprogramm, dass wir gar nicht aktiv irgendwas tun gegen Gott, sondern so allmählich immer mehr wegkommen von Gott. Es gibt wirklich nichts, was ich zwischen dem Kind und dem himmlischen Vater schieben kann. Und meistens merken wir es gar nicht so leicht. Eine typische Strategie des Teufels ist, dass er eine Leidenschaft für irgendetwas weckt in uns. Dass uns so gefangen nimmt und immer mehr sich ausbreitet in unserem Leben, dass wir gar nicht mehr den Blick haben für das, was wirklich zählt. Für die Ewigkeit, für den Sinn des Lebens, wozu ich überhaupt auf dieser Erde bin. Das kann auch ganz Edles, ganz Großes sein. Luther hat mal in seinem Lied "Eine feste Burg ist unser Gott" gedichtet: Gut, Ehr, Kind und Weib. Das heißt, Besitz, Ehre, Partner, Familie und so weiter. Wenn ich das höher stelle als Gott, dann steht die Gefahr ganz groß, dass ich Gott irgendwann aus den Augen verliere. Dass uns das wegzieht von Gott. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass der Teufel Beziehungen benutzt hat, um Menschen wegzubringen von Gott, vom Glaubensweg. Das fängt ganz harmlos an. Sondern er sagt, ja, dein Glauben, den kannst du ruhig leben. Es gab nichts dagegen. Aber es zieht uns immer weiter weg davon. Auf einmal wird der Freund, die Freundin immer wichtiger und wichtiger. Und Gott spielt immer eine kleinere Rolle und irgendwann spielt er eigentlich keine Rolle mehr. Es ist entscheidend, mit wem wir eng zusammen sind. Versuchungen können von innen und von außen kommen. Noch ein Punkt, Versuchungen durch Umstände. Es gibt zwei Arten, wie Versuchungen an uns herangetragen werden. Einmal Versuchungen, die uns gut tun, und Versuchungen, die uns wehtun. Wie schaut das aus? Einmal Schicksalsschläge, Schweres in unserem Leben. Wenn das kommt, das, was uns wehtut, was schwer ist, dann können wir darüber verzweifeln und dann können wir ins Fragen kommen. Und das kann uns zu Versuchungen werden, dass wir wegkommen von dem guten Weg mit Gott. Zum Beispiel erlebt einer eine schwere Krankheit und er fragt sich, warum lässt Gott das zu? Oder jemand verliert seinen Job und er fragt, warum lässt Gott das zu? Oder es zerbricht die Ehe und er fragt, warum? Und so weiter. Dinge, wo wir vielleicht auch beten und beten und beten Und scheinbar tut sich nichts. Und wir sagen, hat Gott kein Interesse an mir? Und wir stehen in der Versuchung, dass wir denken, na dann hat es doch gar nicht so viel Wert. Und es wird immer mehr. Wege, die schwer sind für uns. Dass wir zweifeln und verzweifeln an dem Gott, der es gut mit uns meint. Das ist die eine Form. Die andere Form ist gute Zeiten. Wenn wir ganz tolle Zeiten haben, wenn wir genug Geld haben, wenn es uns gut geht, wir es glücklich sind, zufrieden, wenn wir gesund sind und so weiter, dass wir allmählich dann Gott aus den Augen verlieren, weil wir denken, wozu brauche ich denn eigentlich Gott? Eigentlich geht es mir gut und ich habe mir das erarbeitet, ich ernähre mich gesund, ich bewege mich und ich habe mir das eigentlich selber zuzuschreiben. So denken wir immer mehr. Das ist die Versuchung, durch gute Zeiten, durch lange gute Zeiten, dass wir denken, oh Gott brauche ich doch eigentlich gar nicht. Unser Wohlstand vertreibt Gott immer und immer mehr. Das sind zwei gegengesetzte Arten, aber beide können uns wegbringen von Gott. In gleicher Weise können sie uns zusetzen. Und beide bringen uns in diese gefährliche Bahn, dass wir denken, es geht ohne Gott. Es geht auch ganz gut ohne. Was hilft uns in der Versuchung? Jesus betet für seine Nachfolger: Ich bitte nicht, dass du die meinen von der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das heißt, Jesus bittet nicht darum, dass wir herausgerissen werden aus allen Schlimmen. Er bittet nicht darum, dass wir vor jedem dunklen Tal verschont werden, sondern er bittet darum, wenn sie durchs dunkle Tal müssen, dann bewahre sie, dann bist du da und begleite sie. Darum geht es. Das heißt, wir sollen nicht gegen Versuchungen ankämpfen, weil sie werden kommen. Wenn wir versuchen zu kämpfen gegen Versuchungen, dann reiten wir uns eigentlich immer nur tiefer rein. Das ist so, wie wenn wir sagen, ich denke nicht an ein Haus, ich denke nicht an ein Haus, ich denke nicht an ein Haus. Was tue ich dann? Ich denke an ein Haus. Das heißt, wenn wir uns viel mit dem abgeben, was uns versucht, wenn wir versuchen dagegen zu kämpfen, dann sind wir damit ständig beschäftigt. Und dann wird es nicht ausbleiben, dass wir Niederlagen erleben. Nicht kämpfen, sondern uns an den wenden, der uns helfen kann. Dass wir seine Hand ergreifen und dass wir diese Hand festhalten. Darum geht es. Dass wir auf den schauen, der Sieger ist und dadurch selber siegreich leben können. Wer auf den König schaut, dem fällt der Sieg zu. Wie schaut das jetzt ganz konkret und praktisch aus? Ich möchte uns da 7 Dinge mitgeben, die uns helfen, in unserem Alltag ganz konkret damit umgehen zu können. Das erste ist, dass wir uns bewusst machen, ich bin kein Sonderfall. Es ist der Normalfall, es wird jeder, egal wer er ist, jeder Christ steht in der Gefahr, dass er versucht wird, dass er angegriffen wird. Das ist wichtig, dass ich mir das klar mache. Jeder Christ steht in der Gefahr, versucht zu werden. Und wenn wir das vergessen in unserem Leben, dann werden wir denken, ja, ich bin doch irgendwie besonders. Für den Teufel ist an 2 Punkten besonders interessant, jemanden anzugreifen. Nämlich, wenn einer sich öffnet für den Glauben, wenn er auf einmal denkt, ja, Moment, was ist es mit Sinn und Ewigkeit? Ich brauche da Antworten auf diese Fragen. Ich kann nicht einfach so weiterleben. Mein Wohlstand ist alles schön und gut, aber ich brauche da Antworten. Dann passieren auf einmal Dinge, die ihn versuchen wegzubringen. Das können Sachen sein, dass das Auto kaputt geht und er bloß noch damit beschäftigt ist, jetzt mit dem Auto zu reparieren oder andere Dinge oder Beziehungen gehen kaputt oder wie auch immer. Dass auf einmal Dinge kommen, die ihn von diesem Weg, wo er gerade angefangen hat zu gehen, wegbringen. Der andere Punkt ist, wenn jemand angefangen hat, als Christ zu leben, dass dann auch der Widersacher sagt, Moment mal, diesen Weg soll er nicht weitergehen. Da müssen wir alles tun, um den wegzubringen. Machen wir uns bewusst, wir sind kein Sonderfall. Das heißt, wenn ich versucht werde, dann bin ich nicht irgendwas Besonderes, sondern alle, die zu Christus gehören, die werden versucht. Und zwar nicht nur ein- oder zweimal im Leben, sondern eigentlich immer und immer wieder. Ständig stehen wir in dieser Gefahr. Das ist das Erste, dass wir uns bewusst machen. Ich bin kein Sonderfall. Ein Gutsbesitzer, der hatte einen Kutscher, einen gläubigen Kutscher. Und den hat er immer wieder verhöhnt. Wegen seinem Glauben. Eines Morgens sind sie ausgefahren auf der Kutsche und da hat der Gutsbesitzer ihn gefragt, und Karl, wie geht's dir gerade so? Und er sagte, ja, es ist für mich eine harte Zeit. Ich werde die ganze Zeit angegriffen und ich habe zu kämpfen. Und sagte, gut, bis jetzt, schau mal mich an. Ich habe damit keine Probleme. Der Kutscher sagte nichts. Wenig später waren sie mit dem Boot auf einem See unterwegs und sie waren auf Entenjagd und Karl ruderte. Und der Gutsbesitzer schoss Enten. Und zwei erwischte und eine dritte hatte nur angeschossen und die versuchte zu fliehen. Und er sagte, Karl, schnell, ruder schnell, wir müssen dieser einen Ente hinterher. Danach, nach dieser Jagd, sagte Karl zu seinem Herrn, warum sind wir eigentlich dieser einen Ente hinterhergegangen? Es wäre doch viel leichter gewesen, wenn wir erst die zwei Enten geholt hatten, die sie schon geschossen hatten. Er sagte, ja, sag mal, du bist ein Narr. Die zwei hatte ich doch sicher, die waren doch schon tot. Aber die andere, die wollte weg, die wollte entfliehen. Dann sagte Karl, schauen Sie, genauso ist es beim Glauben auch. Der Teufel hat kein Interesse an Leuten, die geistlich tot sind, die sowieso sich um Gott nicht kümmern, sondern der Teufel hat Interesse, die Leute zu finden und wegzubringen, die mit Gott leben. Darum geht es, dass wir uns bewusst machen, hey, ich bin kein Sonderfall, sondern jeder, der zu Gott gehört, jeder wird Versuchungen erleben. Martin Luther sagte mal, die schlimmste Anfechtung ist die, keine Anfechtung zu haben. Er meinte damit, wenn jemand keine Versuchung in seinem Leben erlebt, dann ist irgendwas mit seinem Glauben nicht in Ordnung. Warum? Weil dann kein Interesse besteht, von Seiten des Feindes ihn wegzubringen. Deswegen machen wir uns dessen bewusst, wir sind kein Sonderfall. Ein zweiter Punkt. Unser Leben, wenn wir das mal so nehmen würden, unser Lebenshaus, unser Leben hat Schwachstellen. Das heißt, wir sind nicht ganz dicht. Wir alle sind nicht ganz dicht. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie eine Macke abhaben oder so. Aber unser Lebenshaus ist nicht ganz dicht, sondern jeder von uns hat Punkte, wo er besonders angreifbar ist. Das heißt, es gibt Punkte in unserem Leben, wo man besonders uns versuchen kann. Das kann Geld sein. Das kann Beziehungen können das sein. Das kann Karriere sein oder was auch immer. Es gibt eben nichts, was uns nicht zu versuchen werden kann. Das ist wichtig, unsere Schwachpunkte zu kennen. Kennst du die Schwachpunkte in deinem Leben, wo du besonders in der Gefahr stehst, versucht zu werden? Kennst du diese Schwachpunkte? Wie findest du sie am besten heraus? Stell dir vor, du wärst dein Gegner. Du würdest dich zu Fall bringen wollen. Du wärst quasi hier außen und würdest möglichst schnell und effektiv in dem Leben Versuchungen wegbringen, vom Glaubensleben, vom Glaubensweg bringen wollen. Was würdest du tun? Wo würdest du angreifen? Wenn du dir mal eine halbe oder eine Stunde Zeit nimmst, vielleicht heute Nachmittag oder in den nächsten Tagen oder wann auch immer, mal zur Ruhe kommst und zu überlegen, wie würde ich mich selber angreifen? Wo sind diese Punkte? Dann findest du heraus, was deine Schwachstellen sind. Und sie sind bei jedem anders. Aber es ist wichtig, dass wir die Schwachstellen kennen, dass wir wissen, wo bin ich denn nicht ganz dicht? Und wie gesagt, jeder hat die Schwachstellen. Aber bei jedem sind sie ein bisschen anders. Das ist das Zweite, das ist wichtig, dass wir unsere Schwachstellen kennen. Warren Myers betete täglich gegen Folgendes. Das ist jetzt so eine Hilfe, schneller Schwachstellen zu finden. Er betete jeden Tag gegen Lüste, Begierden oder eine falsche Beziehung zu Frauen, Habgier oder Sucht nach immer mehr Besitz, Stolz, Kritiksucht und eine böse Zunge, falsche Lehre, geistlich kalt zu werden. Seine Frau hat dieselbe Liste genommen und hat zusätzlich ergänzt für sich Angst, Selbstsicherheit und Angst vor Ablehnung. Finde heraus, wo deine Schwachpunkte sind. Schreib sie dir auf und bete täglich dagegen, damit dir immer wieder bewusst wird, das sind meine Schwachstellen. Hier möchte ich nicht fallen. Hier muss ich besonders wachsam sein, damit hier der Feind nicht eindringen kann. Da ist meine Mauer nicht so dick. Es gibt andere Dinge, die jucken mich überhaupt nicht. Aber es gibt viele Punkte, wo ich schneller Probleme bekommen kann, wenn ich mich nicht darauf vorbereite. Ein nächster Punkt. Das erste Mal ist etwas ganz Besonderes. Wenn ich zum ersten Mal am Meer bin, dann ist das gigantisch. Wenn ich zum ersten Mal die Berge sehe, in den Bergen bin, dann ist das was ganz Besonderes. Das erste Mal ist etwas Besonderes. Aber auch im negativen Sinn. Das erste Mal führt uns auch auf einen Weg, der nicht gut sein kann. Wenn wir die Geschichte von Spielsüchtigen anschauen, das ist meistens die gleiche Story. Dass die Leute erzählen, ich habe es nur einfach mal ausprobiert. Und dann irgendwann habe ich gewonnen. Und das war der Anfang vom Ende. Und dann bin ich da hineingerutscht. Oder bei manchen Männern macht sich vielleicht auch dieser teuflische Gedanke breit. Was interessiert eigentlich die anderen Männer alle an diesen erotischen Bildern? Und zögernd klickt er irgendwo drauf. Und auf einmal rutscht er in diese Sucht hinein. Das erste Mal ist ganz entscheidend. Und so könnten wir ganz, ganz viele Bereiche aufzählen. Deswegen beschließe, ich möchte nicht irgendwelche Kämpfe kämpfen, die ich nicht kämpfen muss, dass ich zusätzlich irgendwelche Schauplätze aufmache in meinem Leben. Ich habe kein Problem mit Drogen, mit Alkohol. Warum? Weil ich als junger Mensch beschlossen habe, ich möchte niemals betrunken sein, ich möchte nie Drogen nehmen. Deswegen ist es für mich gar kein Thema. Deswegen ist es gut, nicht zusätzliche Schauplätze aufzumachen. Wir müssen unsere Schwachstellen kennen und wichtig ist, dass wir uns vor dem ersten Mal hüten, dass wir nicht denken, naja, so schlimm kann es doch nicht sein und ich bin doch so stark. Mir passiert schon nichts. Es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst machen. Ein nächster Punkt. Zu fliehen. Wir Menschen denken oft, wir sind zu stark. Wenn irgendwas auf uns zukommt, wo wir denken, ja, das kriege ich schon hin. Wir sind immer wieder auch schwach. Generationen haben diese Erfahrung gemacht und diesen Spruch geprägt, wer sich mutwillig in Gefahr begibt, kommt leicht darin um. Verlass dich nicht auf deine Verstandeskraft. Verlass dich nicht auf deine eigene Stärke. Warum? Weil in manchen Situationen unser Verstand wie abgeschaltet ist. Wo dann anschließend die Leute sagen, ich kann es gar nicht begreifen, was habe ich denn da gemacht? Wenn ich darüber nachdenke, bin ich doch ganz sauber gewesen? Warum ist das so? Weil schlimme Situationen, wo wir eben versuchlich sind, die können unser Hirn abschalten, dass wir gar nicht mehr normal, sinnvoll denken können. Und dann tun wir Dinge, wo wir anschließend denken, was soll denn das? Und deswegen fliehe, meide solche Situationen. Nimm dir ein Beispiel aus Josef im Alten Testament. Als er in der Gefahr war, wo die Frau seines Herrn ihm anbietet, mit ihm zu schlafen, da denkt er nicht drüber nach. Er diskutiert nicht mit ihr, sondern er weiß nur, nein, nein, nein. Und er geht, er flieht. Und das ist wichtig, dass wir Situationen, wo wir merken, das ist jetzt eine Versuchung. Und das ist wichtig, sie zu kennen. Dass wir sagen, nein, ich fliehe, ich gehe, ich lasse mich nicht drauf ein. Ich fange nicht an zu diskutieren. Wenn Josef hier diskutiert hätte, dann hätte er verloren. Flucht ist nicht sinnlos, ziellos, sondern Flucht ist immer auch hin zu Gott. Wir lesen hier, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Noch ein Punkt. Durch das Vaterunser, durch diese Bitte um Bewahrung in der Versuchung, geschieht ein Blickwechsel. Das ist der fünfte Punkt. Ein Blickwechsel weg von der Versuchung hin zu Gott, auf den der stärker ist als alles andere. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das heißt, schau auf deinen Erlöser, der hat schon alles besiegt. Und wenn du auf ihn schaust, wenn du dich an ihn hältst, dann wird auch der Sieg in deinem Leben einziehen können. Er schenkt dir seinen Sieg und deswegen schau auf ihn. Noch ein Punkt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nämlich ernstlich es wollen. Ernstlich meint das, was es sagt. Will ich das wirklich ernsthaft oder sage ich, ja, im Prinzip möchte ich das eigentlich nicht? Dann haben wir eigentlich schon verloren. Weil dann spielen wir in Gedanken oder vielleicht dann auch wirklich irgendwann mit dem Feuer. Weil wir denken, ja, ich weiß schon, es ist nicht so gut, aber wir wollen es eigentlich nicht ernsthaft. Manches juckt uns auch. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Will ich diesen Weg gehen? Sagen, ich gehe nicht den Massenweg, ich gehe nicht den, wo mich andere verlocken wollen, sondern ich gehe den, wo ich weiß, das ist der Gute und ich will den ernsthaft gehen. Das heißt, wenn wir ernstlich bitten, führe mich nicht in Versuchung, dann wird Gott mich bewahren. Wenn ich sage, ja Gott, führe mich halt nicht in Versuchung und ich rate das einfach nur runter, aber ich will es gar nicht ernstlich, dann wird Gott sagen, der will es gar nicht. Dann kann ich ihn auch gar nicht bewahren. Dann soll er seine Wege gehen. Aber wenn ich das ernstlich will, dann wird Gott mich bewahren. Und dass wir wissen, unser Herz ist zu allem fähig. Unter gewissen Umständen sind wir alle zu allem fähig. Nicht nur die anderen. Das ist wichtig. Und deswegen sagt Paulus auch, wer also zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Ernstlich. Und noch ein letztes. Hier heißt es, und führe uns nicht in Versuchung. Das Letzte ist, dass wir uns bewusst machen, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Ich bin ja in eine Gemeinschaft gestellt, weil genau das ist das, was der Teufel auch will, dass er uns isoliert von anderen, dass man denkt, erst betrifft er bloß mich und es ist peinlich, wenn irgendjemand das mitbekommt, dass ich irgendwo versuchlich wäre. Nein, wir sind kein Sonderfall. Und deswegen dürfen wir uns nicht isolieren lassen, sondern sollen die Gemeinschaft mit anderen suchen. Dass wir ja nicht denken, oh, jetzt sieht mich keiner, jetzt kennt mich hier keiner, dann kann ich mich verhalten, wie ich will. Sondern, dass wir uns bewusst machen, ich möchte überall glaubwürdig sein. Uns, ich bin in eine Gemeinschaft gestellt. Ich lasse mich nicht trennen von den anderen Christen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen haben in der Gemeinde, wo wir offen reden können, wo wir beichten können, wo man sagt, da habe ich Schwierigkeiten, bete mit mir. Das ist für mich eine Versuchung. Weil wir wissen, jeder hat seine Schwachstellen und Schwierigkeiten. Jeder hat zu kämpfen. Und deswegen brauchen wir nicht voreinander zu spielen, als würde es keine Probleme geben. Das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Dass wir auch nach Niederlagen uns neu ermutigen und sagen, ich stehe auf und jetzt gehe ich weiter den Weg. Worum geht es in unserem Leben? Dass wir den Sinn unseres Lebens nicht verfehlen, dass wir ankommen in Gottes Ewigkeit. Und deswegen ist es wichtig, diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung, bewahre uns in Versuchung, dass wir wissen, ich bin kein Sonderfall, ich habe Schwachstellen, ich kenne meine Schwachstellen, ich meide das erste Mal, ich fliehe, ich richte meinen Blick auf Gott aus, ich will es ernstlich und ich habe Gemeinschaft mit anderen Christen, damit ich auf dem Weg bleibe. Deswegen sei vorbereitet. Die nächste Versuchung lauert schon vor der Tür. Und erinnere dich, mit Gottes Hilfe kannst du siegen. Deswegen erinnere dich an diesen Vers. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Amen.